Wenn ich das Gefühl habe, boah, ich könnte eigentlich alles werden, aus mir könnte ich alles machen, ich habe vermeintlich alles selber in der Hand, dann ist die Kehrseite der Medaille, dann bin ich auch an allem schuld.
Ich könnte gleich auch wieder so losheulen. Wenn ich schlimme Phasen habe, dann fällt mir sogar das Einkaufen schwer tatsächlich, um sich sozialen Interaktionen auseinanderzusetzen, mit Menschen zu sprechen. Das kann tatsächlich bis in eine Panikattacke reichen, bis ich vor die Haustür trete und der Puls steigt und man hat wirklich Angst, das Haus zu verlassen.
Puh, also das klingt schon echt nach der Hölle, was Mathis da durchmachen muss, wenn er eine schwierige Phase mit seiner mentalen Gesundheit hat.
Ja, aber gerade wenn junge Menschen wie Mathis über Probleme mit ihrer mentalen Gesundheit sprechen, wird das gerne mal abgestempelt als die jungen Leute halten halt nichts mehr aus oder die jammern doch nur und sind alle verweichlicht. Aber ist es wirklich so einfach? Ist die Generation Z einfach nur verweichlicht? Darum soll es heute gehen.
Hallo, wir sind eure Hosts, Sabrina
und Daniel.
Und das ist Generation Fragezeichen, der Südkorea-Podcast, in dem wir uns mit Klischees über die Gen Z beschäftigen. Also über die Menschen, die zwischen 1995 und 2010 geboren wurden.
Generation Fragezeichen, der Klischee-Check über die Gen Z. Ein Südkorea-Podcast.
Die heutige Folge heißt, eure Ängste sind doch nur Lifestyle. Die Gen Z und mentale Gesundheit. Die Folge wurde recherchiert und geschrieben von Lisa Sperlich und Rasmus Peters.
Also, schauen wir uns doch erstmal das Klischee an. Unsere Generation gilt als verweichlicht und verzogen. In Medienberichten wird die Gen Z schon öfters als Generation Schneeflocke bezeichnet, die dem Druck nicht standhält und wie eine Schneeflocke eben schmilzt bei zu starkem Sonnenschein. Auch als Sensibelchen werden junge Leute von Boomern bezeichnet. Das wird dann als Schimpfwort verwendet. Das betrifft dann oft junge Männer, die ihre Emotionen zeigen, vielleicht auch mal weinen. Andere Generationen sagen, als Mann musst du stark sein oder sei keine Memme. Schließlich wurde das jahrzehntelang so eingetrichtert. Sind wir denn wirklich so verweichlicht?
Ja, und ob eingetrichtert oder nicht, das Thema wird jetzt viel diskutiert. Und das auch aus gutem Grund, denn Probleme mit der mentalen Gesundheit sind ziemlich verbreitet. Laut Depressionsbarometer 2023 fühlt sich nämlich jeder vierte Deutsche sehr einsam. Und das wirkt sich eben auch auf die mentale Gesundheit von vielen Menschen aus. Sag mal, Sabrina, wie geht's dir eigentlich, also so mental?
Ja, gute Frage. Wie geht's mir eigentlich? Also aktuell würde ich sagen, ich fühle mich eigentlich gut, sehr ausgeglichen. Ich hatte aber auch vor nicht allzu langer Zeit meine Phase, in der es mir nicht so gut ging. Das war letztes Jahr, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe und mich parallel dann auch um die Frage gekümmert habe, wie geht es eigentlich weiter nach dem Studium? Und da war ich irgendwie eine Zeit lang sehr unsicher und gestresst und hatte auch Angst, dass ich nichts Passendes finde und hatte einfach sehr viele Sorgen gleichzeitig in meinem Kopf. Und das war schon ziemlich anstrengend. Und jetzt demnächst muss ich für das Volo umziehen und da mache ich mir dann auch ein bisschen Sorgen, wie das dann mit Einsamkeit vielleicht so wird und ja, wie schnell ich Anschluss finde.
Ja, also solche Phasen mit vielen Umbrüchen, die kennen wir, glaube ich, alle ganz gut. Jetzt gerade geht's mir eigentlich auch gut, aber als ich so mit Anfang 20 für einen Job nach München gezogen bin, da war das schon kurz ein bisschen schwieriger für mich. So vom Land in die Großstadt, das war schon ein großer Schritt und ich habe mich da am Anfang auch einigermaßen einsam gefühlt. Aber das geht ja nicht nur der Gen Z so. Und trotzdem haben wir jetzt in den anderen Folgen auch schon ein paar Mal gehört, dass junge Leute den Eindruck haben, von vielen Krisen und Problemen nochmal stärker belastet zu werden als ältere Generationen zum Beispiel. Schon in der ersten Folge zum Thema Arbeit haben wir ja gehört, dass diese vielen Krisen die Gen Z in einer ganz wichtigen Lebensphase erwischen und sie in der Schule, aber auch bei der Sozialisierung zurückwerfen.
Ja, und psychische Probleme werden auch immer mehr zum Thema in der Öffentlichkeit. Gerade hatte zum Beispiel Billie Eilish einen Oscar bekommen für ihren Filmsong What Was I Made For. Und zu diesem Song kommentieren viele Fans in den sozialen Medien, dass sie dort auch Parallelen zu ihrer eigenen Depression erkennen.
Ja, und mir ist auch aufgefallen, dass irgendwie aktuell in Serien und Filmen auch kaum was zu erkennen ist. Die Farben in den Filmen sind oft ziemlich grau und dunkel und insgesamt ist das alles irgendwie ziemlich düster. Sogar personifizierte Depressionen treten schon auf. Schauspielerin Nora Tschirner spielt in der Serie The Mopes eine psychische Erkrankung namens Monika. Dass das Thema Depressionen in der Popkultur Einzug gehalten hat, kommt nicht von irgendwo.
Fast jeder dritte Deutsche erklärte 2023 im AXA Mental Health Report, derzeit unter einer mentalen Erkrankung zu leiden. Bei den 18- bis 34-Jährigen gaben sogar 41% an, dass sie aktuell unter Depressionen, Angststörungen, Essstörungen oder anderen psychischen Erkrankungen litten.
Ja, das klingt ja schon nach extrem vielen jungen Leuten, die da betroffen sind. Als größten Einflussfaktor auf die emotionale Verfassung nannten die Jüngeren im AXA-Report die steigenden Preise, das war nämlich bei 90% der Fall, und den Krieg in der Ukraine, da waren es 75%.
Genau, und auch die sozialen Medien spielten eine große Rolle in der Umfrage. 63% der 18- bis 24-Jährigen sagten, dass die ständige digitale Erreichbarkeit ihre emotionale Verfassung negativ beeinflusst. Wir hatten es ja auch schon in der Social-Media-Folge davon, dass die hohe Bildschirmzeit die Psyche belasten kann.
Ja, und das zeigt also, viele Menschen in der Gen Z leiden an psychischen Erkrankungen. Über das Thema haben wir auch mit Mathis gesprochen. Seinen Nachnamen will er öffentlich nicht sagen.
Mathis ist 26, wohnt in der Bodenseeregion und leidet seit über 12 Jahren an Depressionen. Aktuell ist er in Therapie, aber er hat es auch schon ohne therapeutische Begleitung versucht und war auch schon stationär in Behandlung. Mathis sagt, es überfordert ihn, immer die richtigen Entscheidungen treffen zu müssen. Schließlich könnte man es bereuen, wenn es dann doch die falsche ist.
Ja, Mathis war 14, als die Depression regelmäßig kam und schließlich auch blieb. Die Depression wirkt sich auf sein Leben aus, zum Beispiel auf die Schule. Aber er hat uns gesagt, es sei schwierig gewesen, das überhaupt erstmal so richtig zu begreifen. Die Antriebslosigkeit gewann dann schließlich die Oberhand. Trotz seiner Erkrankung hat Mathis aber einen Schulabschluss und eine Ausbildung gemacht. Er leitet mittlerweile ein Restaurant am Bodensee. Beeindruckend, wie er sich da durchgekämpft hat, oder Sabrina?
Ja, Daniel, das ist wirklich eine beachtliche Leistung. Dabei heißt es doch immer, unsere Generation sei nicht belastbar und jammere nur noch vor sich hin. Wie man hört, hat Mathis zwischendurch auch sehr schwere Phasen, die ihn aus dem Alltag hauen. Und trotzdem macht er weiter.
Und so ist er auch zu uns gekommen. Mathis will erzählen, welchen Platz die Krankheit in seinem Leben einnimmt und wie sie sich auf sein Leben auswirkt. Das ist nicht selbstverständlich, aber warum wählt er den Weg an die Öffentlichkeit?
Ich denke, so der Schritt in die Öffentlichkeit ist auch eine Sache der Akzeptanz. Sondern zu sagen, okay, das ist was, worüber man sprechen sollte, worüber ich sprechen kann. Und ich bin halt schon so weit, wo ich sage, okay, vielleicht kann ich da dann für andere dann ein Vorbild sein. Und wenn es dann wirklich nur einer ist, der jetzt beim Arzt anruft und sich drum kümmert, dann habe ich was getan.
Okay, also Mathis will anderen Betroffenen zeigen, dass sie nicht alleine sind und sie dazu ermutigen, sich Hilfe zu suchen. Er hat uns auch erzählt, wie ihn seine Depression im Alltag belastet.
Was durchgehend oft ein Problem ist, ist, den Haushalt im Griff zu bekommen. Man fühlt sich dann ganz, ganz oft schlecht, wenn man dann doch mal ein paar Tage die Wäsche nicht wäscht oder der Abwasch steht. Es ist vielleicht auch normal, Mitte 20 mal den Abwasch stehen zu lassen, aber kann auch sehr unangenehm sein und man denkt sich dann auch, puh, ist das schwierig. Zu einer Phase war das so extrem, dass ich selbst einem Freund schreiben muss, dass er für mich beim Arzt anruft, dass da was passiert. Und das war wirklich einer der schlimmsten Momente, wo ich dann nicht mal mehr dem Arzt Bescheid sagen konnte, dass es mir schlecht geht.
Mathis erzählt also von Momenten, in denen er quasi wie gelähmt war und kaum allein durch seinen Alltag gekommen ist. So wie er erleben viele Menschen mit Depressionen die Welt, allein, einsam, abgeschottet. Und dennoch können die Symptome auch andere sein. Die ganzen Alltagsprobleme, von denen uns Mathis erzählt hat, und diese schier unendliche Überwindung, um sie auch zu bewältigen, die bekommt man als Außenstehender meist gar nicht mit. Oft heißt es dann ja auch, aber der war doch immer so fröhlich.
Ja, das ist halt auch das Verzwickte an der Krankheit. Also Depressionen kann man einer Person eben nicht so ansehen, wie zum Beispiel ein gebrochenes Bein. Aber es gibt Anzeichen, auf die man achten kann. Und wie die aussehen, hat uns Uwe Herwig erklärt. Er ist medizinischer Direktor am Zentrum für Psychiatrie Reichenau.
Menschen mit einer klinischen Depression haben mindestens 2 bis 4 Wochen eine durchgängig gedrückte Stimmungslage. Sie können sich nicht mehr freuen. Sie haben keinen Antrieb mehr. Sie grübeln. Sie haben selbst Zweifel.
Also ich habe ja auch Tage, an denen ich mal schwer aus dem Bett komme oder dann auch das Geschirr mal in der Spüle stehen lasse. Aber Depressionen sind dann nochmal eine andere Geschichte. Die unterscheiden sich nämlich deutlich von einfach nur einem miesen Tag, wie ich ihn zum Beispiel kenne. Der Zustand bei mir löst sich dann eben über Nacht wieder auf und am nächsten Tag habe ich den Antrieb wieder. Bei Depressionen frisst sich das alles fest. Es muss auch nicht immer einen Auslöser dafür geben, aber ein hartes Beispiel, vor allem für Jugendliche, ist zum Beispiel Mobbing. Das hat uns Uwe Herwig auch erzählt. Oft leiden die Betroffenen sehr lange, bis der Druck dann irgendwann zu groß wird. Das kann dann auch an die Schwelle zur Depression führen. Da habe ich auch einen echt schlimmen Fall mal mitbekommen, ohne jetzt genauer drauf einzugehen. Aber das war damals in der Schule und das war so schlimm, dass die betroffene Schülerin auch die Schule sogar wechseln musste.
Auch Mathis hat uns erzählt, dass bei ihm alles in der Schule angefangen hat.
Schule hat mir nie gepasst. Ich fand Lernen so geil, aber Schule hat mir nie gepasst. Ja, immer wenn ich mal was Blödes gefragt oder was Kluges gefragt habe, rückblickend, waren die Lehrer pissig oder meine Mitschüler waren pissig und sonst was. Ja, dann war es zu Hause auch nicht schön und das prägt einen dann. Also ich habe unglaublich viele, wenn ich so an meine Kinder denke, unglaublich viele große schwarze Flecken. Keine Erinnerung. So, und das muss dann ein traumatisches Erlebnis gewesen sein, wo ich denke, ja, so schlecht war ich. Also ich wurde jetzt nicht geschlagen oder sowas, aber es war wohl schon scheiße. So, ja, und dann sitzt du da in der Therapie und denkst du, also meine Therapeutin muss mir dann sagen, ich wurde in der Kindheit nicht liebevoll behandelt. Und ich denke mir so, aber so schlecht war meine Kindheit ja nicht. Aber es reicht schon, wenn meine Mutter so emotional verkrampft war, dass sie mir das nicht zeigen konnte, dass sie mich gern hat. Das kann schon einen kaputt machen. Das ist so irre. Das finde ich so irre.
Also unsere Erfahrungen in der Kindheit prägen uns schon stark. Bei Mathis ist es so, dass er nun von Antriebslosigkeit, Angstzuständen bis hin zu Panikattacken überfallen wird. Auch Winterdepressionen sind bei ihm stark ausgeprägt.
Und wie wir vorhin an den Zahlen gesehen haben, geht es so wie Mathis vielen aus seiner Generation. Aber leiden tatsächlich immer mehr Leute an Depressionen als früher oder macht es einen falschen Eindruck? Das haben wir unseren Experten Uwe Herwig gefragt.
Das ist deshalb etwas schwieriger zu beantworten, weil wir heute psychische Erkrankungen tatsächlich anders beobachten als früher. Wenn ich jetzt mal früher nehme, vor 30 oder 50 Jahren, so ist die Antwort ganz klar, ja, wir sehen heute viel mehr psychische Erkrankungen. Das kann aber sein, dass wir früher Dinge oder Verhalten oder auch Leiden akzeptiert haben oder gar nicht zum Ausdruck gebracht haben, welches wir heute als psychische Erkrankung ansehen würden. Ich denke da zum Beispiel ganz viel an Menschen mit Depressionen oder auch zum Beispiel ADHS, Suchterkrankungen, die wurden früher anders betrachtet, flossen anders in Statistiken ein.
Okay, also erkennen wir psychische Erkrankungen heute häufiger als früher. Weil damals hat man vielleicht gar nicht so genau geschaut, ist die Person schlecht drauf oder hat sie vielleicht doch Depressionen?
Und dass auch Betroffene heute bewusster mit ihrer mentalen Gesundheit umgehen, das zeigt auch eine Studie der AOK. Demnach sind die Krankmeldungen wegen psychischen Erkrankungen seit 2012 um 48% angestiegen. Eine Studie der Techniker Krankenkasse aus dem Jahr 2023 hat zusätzlich herausgefunden, dass Jüngere sich etwas häufiger, Ältere dafür länger krank melden. Mathis hat uns gesagt, mit fehlender Belastbarkeit hat das für ihn nichts zu tun.
Ich glaube, dass unsere Generation einfach bewusster im Hier und Jetzt lebt und diese Zukunftsängste einfach real sind. Und ich glaube, dass frühe Generationen viel für die Zukunft gearbeitet haben, hart gearbeitet haben, um gut Geld zu verdienen, um sich später ein Haus zu leisten. Das Gefühl hat unsere Generation einfach nicht mehr. Wir wollen im Hier und Jetzt sein und uns das jetzt schön machen und nicht in der Zukunft. Und da hört man dann auch ein bisschen mehr auf seine Gefühle. Dann ist man auch mal krank und dann meldet man sich auch mal krank.
Okay, also das hatte uns ja auch schon Anna Mors in unserer ersten Folge zum Thema Arbeit so erzählt. Aber zurück zur mentalen Gesundheit. Welche Krankheiten belasten die mentale Gesundheit junger Menschen besonders? Darüber haben wir mit Birgit Lange-Bartels gesprochen. Sie ist Diplompsychologin und forscht am Rheingold-Institut in Köln.
Es ist in der Tat heute so, dass die depressiven Erkrankungen, depressive Verstimmungen sind die häufigste psychische Erkrankung bei Jugendlichen. Ich glaube, hier sind zwei Aspekte wichtig. Zum einen, dass wir heute offener über mentale Gesundheit sprechen. Das heißt, hier ist zum einen ein offenerer Austausch. Zum anderen ist es aber auch so, dass der Druck auch größer geworden ist auf die Jugendlichen. Von daher speist sich das aus zwei Quellen, dass wir vermeintlich nur einen Anstieg haben mit psychischen Erkrankungen bei Jugendlichen. Also es wird zum einen offener darüber geredet und zum anderen ist es aber auch wirklich angestiegen.
Okay, spannend. Also es ist nicht nur so ein Gefühl, dass psychische Erkrankungen bei jungen Menschen mehr werden. So sagt auch der Berufsverband für Kinder- und Jugendärzte, dass jedes 10. Kind bis zum 18. Lebensjahr eine depressive Episode erlebt. Auf der anderen Seite wird die Erblichkeit der Depression bei bis zu 50-70% angegeben. Das ist schon auffällig und deutet also darauf hin, dass trotz der steigenden Zahl die Krankheit bislang auch schon verbreitet war. Es wurde nur nicht so viel darüber gesprochen oder Depressionen wurden vielleicht auch direkt verschwiegen.
Das sind schon wirklich hohe Zahlen. Birgit Lange-Bartels hat uns erzählt, warum das gerade die Jugendlichen und jungen Erwachsenen so besonders trifft.
Weil sie in einer Kultur, in einem gesellschaftlichen Klima erstmal aufgewachsen ist, in der eigentlich alles möglich, alles machbar war. Wo sie von den Eltern alles bereitgestellt bekommen haben. Man spricht ja oftmals über die Helikoptereltern. Aber einen noch passenderen Begriff finde ich eigentlich die Rasenmähereltern. Also die wirklich alles den Kindern wegräumen, was ihnen vor dem Weg liegt. Das heißt, die Jugendlichen haben weniger gelernt als Generationen davor, sich selber für etwas einzusetzen und auch Fehler machen zu dürfen.
Erst Helikoptereltern, jetzt auch noch Rasenmähereltern. Heißt das, unsere Eltern sind schuld daran, dass wir scheinbar nichts mehr aushalten?
Naja, unsere Expertin sagt, dass es für viele junge Menschen schwierig ist, selbstständiger zu werden. Sie sagt, viele von uns sind so behütet aufgewachsen, dass sie sozusagen nicht auf den Ernst des Lebens vorbereitet wurden.
Damit meint Birgit Lange-Bartels aber nicht, dass diejenigen besser auf die Zunge vorbereitet sind, die aus instabilen Familienverhältnissen kommen. Denn gerade in dem Prozess des Heranwachsens, wenn es darum geht, eigene Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen, ist ein stabiles Umfeld wichtig. Wenn das nicht gegeben ist, können junge Menschen unter Umständen anfälliger für Depressionen sein. Denn in dieser Zeit des Erwachsenwerdens besteht einfach sehr viel Unsicherheit und eine stabile Basis ist da entscheidend.
Ja, wir haben mal ein paar aktuelle Zahlen ausgegraben von der Deutschen Depressionshilfe. Laut deren Depressionsbarometer erkranken etwa 3-10% aller Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren an einer Depression. Die Wahrscheinlichkeit, an Depressionen zu erkranken, liegt innerhalb der Gen Z bei 40% und damit höher als bei der Gesamtbevölkerung. Wir haben Birgit Lange-Bartels gefragt, wie es so weit kommen konnte.
Ja, da würde ich gerne etwas ausholen. Der Druck bei Jugendlichen ist größer geworden, weil sie in einem Versprechen einer Multioptionalität aufwachsen. Das betrifft natürlich uns alle. Wir alle leben in dieser Gesellschaft, aber es macht nochmal einen Unterschied, ob ich in dieser Gesellschaft heranwachse. Und sie wachsen eigentlich in einer Gesellschaft auf, die ihnen erstmal versprochen hat, hey, du kannst hier alles machen. Alles ist möglich, wenn du dich nur ausreichend anstrengst. Das heißt, du hast alle Möglichkeiten in deinem Leben, dir stehen eigentlich alle Türen offen. Das hat aber auch eine Kehrseite eines enormen Drucks, weil wenn ich das Gefühl habe, boah, ich könnte eigentlich alles werden, aus mir könnte ich alles machen, ich habe vermeintlich alles selber in der Hand, dann ist die Kehrseite der Medaille, dann bin ich auch an allem schuld.
Der Druck ist also durch diese vielen Entscheidungsmöglichkeiten einfach größer geworden. Unser Gesprächspartner Mathis hat das Phänomen auch ganz schön beschrieben.
Eigentlich könnte die Freiheit schon was Schönes sein, aber ich glaube, der Überfluss an Möglichkeiten überfordert einen jungen Menschen, vor allem, weil auch keine Hilfestellung gegeben wird. Schon in der Schule wird uns alles beigebracht, was man machen kann, was man machen könnte, und niemandem sagt einem so wirklich, dass man das tun sollte, was einem Spaß macht, sondern eher das tut, vielleicht was am meisten Geld bringt oder was am meisten Sinn oder Ansehen hat, und das ist, was einem diese Entscheidung schwerfällt und eigentlich eher ins Negative reißt.
Also das klingt jetzt erstmal wie so ein First-World-Problem, findest du nicht, Sabrina? Uns steht die Welt offen und alles ist möglich, aber was genau soll denn jetzt hier das Problem sein?
Ja klar, da hast du schon irgendwie recht. Aber wie ich ja auch am Anfang der Folge schon erzählt habe, ging es mir am Ende der Studienzeit auch so, dass ich irgendwie überfordert war, wie es weitergehen soll. Eben, weil man einfach super viele Möglichkeiten hat und das ist natürlich auch ein krasses Privileg, aber das kann ja doch irgendwie stressen, wenn du nicht genau weißt, okay, für welche der vielen Möglichkeiten soll ich mich jetzt entscheiden? Und man hat ja auch irgendwie Angst, die falsche Entscheidung zu treffen. Wie war das eigentlich bei dir so, Daniel? Hattest du auch eine Phase in deinem Leben, wo du aufgrund dieser verschiedenen Möglichkeiten irgendwie unsicher warst?
Ja, das hat bei mir auch mit dem Studium zu tun. Ich hatte nämlich zuerst angefangen mit Jura und habe dann aber echt schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist. Als ich dann auf Soziologie gewechselt bin, habe ich trotzdem noch bis ins dritte Semester rein ständig dran gezweifelt, ob das jetzt die richtige Entscheidung war oder ob ich nicht doch irgendwas mit BWL hätte machen sollen. Weil es heißt ja auch überall, dass man mit Soziologie keinen richtigen Job finden kann oder nichts wirklich damit anfangen kann, wenn man nicht unbedingt an der Uni bleiben will.
Mhm. Ja, das ist auch voll nachvollziehbar. Birgit Lange-Bartels vergleicht diese Angst vor Entscheidungen mit einem Verlustgefühl und das trifft es auch ganz gut, finde ich.
Ja, so als würde ein Teil des eigenen Potenzials kaputt gehen.
Ja, Daniel, und für uns ging es ja zum Glück nochmal gut aus, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass andere das vielleicht nicht gut wegstecken. Birgit Lange-Bartels hat uns erklärt, warum das so ist.
Das Problem ist meines Erachtens, dass der Anspruch, der eigene Anspruch an sich selbst extrem groß ist und dass eine nicht ausreichende Fehlerkultur da ist, dass man eigentlich nicht für sich das Gefühl hat, ich kann auch mal scheitern. Wenn dieser Anspruch sehr stark da ist, dann ist natürlich auch eine sehr große Verunsicherung und auch ein geringes Selbstwertgefühl auch da. Und darauf kommt noch, dass in den vergangenen 4 Jahren es wenig Möglichkeiten gab für uns alle und damit natürlich auch für die jungen Menschen, so etwas wie Selbstwirksamkeit zu spüren. Typisch finde ich auch noch für diese Generation, dass sie sich in so einem Dazwischen befindet, dass sie darin so feststeckt. Also große Erwartungen und zugleich aber auch ein geringes Selbstwertgefühl, was sie denn kann. Und dass sie von daher oftmals vor großen Entscheidungen bleibt. Aber ich glaube, dass das einfach der Pandemie, dass es das der Krise auch nochmal geschuldet ist, dass hier auch etwas nachgeholt werden muss.
Ja, und Birgit Lange-Bartels spricht hier die vergangenen 4 Jahre auch an. Und das mentale Wohlbefinden der Generation Z wurde durch die Corona-Pandemie schon massiv beeinflusst. Schulschließungen bis hin zu persönlicher Isolation hinterlassen da bis heute noch ihre Spuren. Auch wieder in unserer ersten Folge zum Thema Arbeit hatten wir ja schon kurz über die Auswirkungen von Corona bei uns gesprochen, aber eben in Bezug auf die Arbeitseinstellungen. Wie war das denn bei dir mit der mentalen Gesundheit? Hatte das da bei dir irgendwas bewirkt?
Ja, also ich habe ja, wie bereits in der ersten Folge erwähnt, im 2. Semester studiert, als die Corona-Pandemie so richtig losging. Und das hat mich schon auch mental belastet. Also eben dieses kaum rauskommen und keine Uni-Freunde mehr so wirklich in Realität treffen können, da ist man schon irgendwie in so einen Trott reingekommen und jeder Tag hat sich dann so gleich angefühlt.
So ein bisschen kann ich das schon nachvollziehen. Ich war ja damals schon kurz vor meinem Abschluss und im Studium schon erfahrener und hatte auch schon etabliertere Freundschaften. Klar, das nicht rauskommen und andere treffen können, das war stellenweise schon echt hart. Aber ich bin da mit den Voraussetzungen doch echt ganz gut durchgekommen. Aber Corona ist ja nicht das Einzige, mit dem sich junge Leute konfrontiert sehen. Lange-Bartels sagt, auch andere Krisen haben sich in den vergangenen Jahren stark auf die mentale Gesundheit der Menschen ausgewirkt.
Wir haben in unseren Untersuchungen beispielsweise rund um die Nachrichten zum Ukraine-Krieg haben wir mitbekommen, dass das den Menschen unglaublich viel ausgemacht hat, dass das sie so sehr gebunden hat an die mobilen Endgeräte und dass sie hier das Gefühl hatten, aber dann nach kurzer Zeit, ich kann meinen Alltag überhaupt nicht mehr leben. Das hat dann aber wieder dazu geführt, dass der Krieg und die schlechten Nachrichten eigentlich so weit verdrängt wurden, dass man sie gar nicht mehr konsumiert hat.
Ja, klar, wenn ständig schlechte Nachrichten auf einen einprasseln, klingt es irgendwie logisch, wenn man dann irgendwann versucht, sie zu umgehen. Geht's dir da manchmal auch so, Sabrina?
Ja, schon. Also durch unseren Job als Journalisten können wir dem Ganzen natürlich auch nicht immer aus dem Weg gehen. Aber ich versuche schon, weniger aufs Handy zu schauen, wenn ich nicht gut drauf bin und weiß, okay, das zieht mich jetzt noch mehr runter.
Ja, schön wäre es, wenn das klappen würde. Aber die Nachrichten holen mich dann doch immer wieder ein und das Handy weglegen fällt mir dann doch nicht ganz so einfach. Das haben wir ja schon in der Social-Media-Folge besprochen. Für Jensile Mattis ist das anders. Er hat keinen Kopf für die großen Krisen der Welt.
Mich ganz persönlich berühren die globalen Krisen nicht. Also die Welt ist riesig und groß und für mich sehr weit weg. Da sind meine eigenen Krisen viel näher dran.
Das ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Die mentale Gesundheit beginnt halt immer bei einem selbst. Und da geht der Blick eben nach innen und man überlegt, warum reagiere ich wie auf meine Außenwelt?
Ja, aber das war doch letztlich schon immer so. Was könnte sich also verändert haben? Globale Krisen, Krieg, Inflation oder Klima? Welchen Einfluss hat das auf das mentale Wohlbefinden? Diese Frage haben wir auch Uwe Herwig vom Zentrum für Psychiatrie Reichenau gestellt.
Ich glaube, diese Frage lässt sich überhaupt erst in 30 Jahren beantworten. Wie ich anfangs gesagt habe, entwickeln ja die Menschen durch Herausforderungen auch eine Widerstandsfähigkeit.
Außerdem erzählt er, dass auch die jungen Leute in den 80ern damals schon als verweichlicht galten. Damals gab es auch viele Konflikte, wie zum Beispiel den Ost-West-Konflikt oder die Atomdebatte, und in den 70ern gab es auch eine Wirtschaftsflaute. Auch unsere Großeltern zum Beispiel sind in Nachkriegszeiten und Wirtschaftskrisen aufgewachsen. Das war natürlich auch nicht leicht.
Ja, aber wie ist das jetzt eigentlich? Haben die das damals einfach alle besser weggesteckt als wir? Oder wurde, wie wir jetzt schon ein paar Mal gehört haben, einfach weniger drüber gesprochen damals? Das sagt Uwe Herwig dazu.
Da gibt es zwei Stimmen oder zwei grundsätzliche Haltungen, ohne dass wir das jetzt binär oder schwarz-weiß sehen können. Da ist immer ein Spektrum, das fließt immer natürlich. Die eine ist tatsächlich die, dass die heutigen Lebensumstände von Jugendlichen zu anderen und neuen Beeinträchtigungen, Erkrankungen oder zu einem anderen Leidensdruck führen kann, als es vielleicht vor 20, 40, 60 Jahren der Fall war, und dass wir deswegen andere Erkrankungen haben. Die andere Perspektive ist die, den Menschen geht es heute eigentlich wie früher. Es sind zwar andere äußere Voraussetzungen, aber wenn wir sehen, dass heute etwas anders ist, kann es vor allem daran liegen, dass wir einen anderen neuen Blick haben.
Stimmt, das sieht man ja auch total in den sozialen Medien. Allein die ganzen Selbstdiagnosen und Trends wie Hashtag SadTalk auf TikTok. Kennst du das auch, Sabrina?
Ja, auf jeden Fall. Also auf Instagram wird das auch ziemlich viel thematisiert. Und ich persönlich finde es auch richtig gut, dass mittlerweile so offen darüber gesprochen wird. Das hat ja auch für die Betroffenen viele Vorteile. Es würde mich allerdings interessieren, was sich jetzt verändert hat, wenn wir scheinbar offener damit umgehen.
Wir haben ein deutlich dichteres System von Schulpsychologinnen und Psychologen oder Sozialarbeit. Die Jugendlichen tauschen sich offener damit aus. Es war vor, sag ich jetzt wieder, 20, 40, 60 Jahren viel stigmatisierter. Da sprach man nicht drüber. Und schon gar nicht gab es das Hilfenetz, was es heute gibt. Der Umgang damit ist heute aber ein deutlich anderer. Und ich würde klar sagen, auch ein viel besserer als früher. Wir sehen die Erkrankung. Wir haben manchmal den Eindruck, es gibt mehr. Wir sehen mehr. Früher haben die Menschen eher still gelitten. Heute erhalten sie viel eher Unterstützung oder holen sich die sogar.
Ja, es wird zwar offener darüber geredet, aber es gibt noch genug Menschen, die immer noch still vor sich hin leiden. Das scheint doch mit dem Krankheitsbild einherzugehen. Birgit Lange-Bartels gibt einen Tipp, wie Betroffene ihre Freunde und Familie am besten über mentale Erkrankungen aufklären können.
Über dieses bloße Benennen, weil das ist nur der Stempel Depression. Ich würde sagen, sowas wie den Mantel des Schweigens auch abzulegen und hier durchlässig zu werden und anderen auch zu zeigen, wie es einem wirklich geht. Weil das ist oftmals in den sozialen Medien eben nicht der Fall.
Was denkst du, Daniel, wie würdest du vorgehen, um deinem Umfeld beizubringen, dass du Depressionen hast?
Boah, also ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also ich war ja noch nie in der Situation und ich glaube einfach, das ist wahrscheinlich eins der schwierigsten Gesprächsthemen, sowas mal zur Ansprache zu bringen. Aber wenn ich es so schaffen würde, wie Mathis das geschafft hat, dann wäre das schon echt gut.
Da bin ich sehr dankbar für, dass da viel Verständnis kommt. Ich habe mir auch sehr viel Zeit für meine Freunde und für meine Familie genommen, das zu erklären. Zum Teil ist die Depression auch in meiner Familie viel vertreten, was auch aktuell sehr viel aufgearbeitet wird, aber auch in meinem Freundeskreis nicht unbekannt. Es ist einfach ein Generationsproblem und wir gehen damit alle relativ offen um und können auch über die Probleme reden.
Ja, Mathis sagt also, es ist ein Generationenproblem und wir gehen damit einfach nur offen um. Birgit Lange-Bartels denkt, die Gen Z könnte mit ihrer Offenheit auch wichtige Aufklärungsarbeit leisten.
Ich glaube, dass wir Älteren von der jungen Generation da sehr viel lernen können, weil sie nämlich ganz genau auch mitbekommen. Sie sagen, wir wollen nicht leben, um zu arbeiten, sondern wir sehen auch, dass wir da auf unsere mentale Gesundheit, auf unsere körperliche Gesundheit achten müssen. Und da ist diese Generation schon nochmal typisch, dass sie auch etwas einfordert für sich. Und damit müssen ältere Generationen, müssen Unternehmen auch umgehen lernen.
Lange-Bartels sagt also, die Generation Z achtet mehr auf ihre mentale Gesundheit als Generationen vor ihr. Für Uwe Herwig steht fest, dass wir inzwischen besser mit dem Krankheitsbild umgehen können.
Wenn wir psychotherapeutisch, können wir sehr gut auch mit depressiven Verstimmungen umgehen, auch medikamentös natürlich oder auch medikamentös prophylaktisch. dann werden diese Menschen später viel weniger Depressionen erleiden. Sie werden viel besser damit umgehen können. Sie werden es früher bei sich erkennen. Sie werden ihr Leben so gestalten, dass die Depression nicht so beeinträchtigend ist. Deswegen würde ich mal optimistisch in die Zukunft gehen.
Ja, das klingt doch eigentlich richtig gut. Uwe Herwig blickt also ziemlich optimistisch in die Zukunft mit der Gen Z. Er sagt sogar, dass sich andere Generationen auf die Gen Z verlassen können.
Also auf diese Generation können wir bauen und diese Generation wird das 21. Jahrhundert bewältigen.
Ja, und was sagt Mathis eigentlich selbst über seine eigene Generation?
Vielleicht sind wir verweichlich, vielleicht sind wir auch einfach bewusster. Ja, und vielleicht ist der Mensch auch nicht so belastbar, wie immer alle denken.
Okay, ich finde, das ist doch ein passendes Schlusswort. Daniel, lass uns jetzt nochmal auf unser Eingangsklischee zurückkommen. Sind wir denn wirklich alle so verweichlicht, wie die Älteren es uns Gen-Zern vorwerfen?
Ja, ich fand den Aspekt ganz interessant, dass mentale Erkrankungen zwar mehr geworden sind, aber in der Vergangenheit auch oft nicht festgestellt wurden. Oder etwa, dass die Betroffenen sich gar nicht darüber im Klaren waren, woran sie hier eigentlich leiden. Im Endeffekt finde ich aber, ist es für mich nicht jammern oder irgendwie verweichlicht sein, wenn man die Dinge offen anspricht, die einen belasten.
Ja, so würde ich das eigentlich auch sehen. Also als verweichlicht würde ich die Generation auch nicht bezeichnen, sondern eher bewusster im Umgang mit ihrer eigenen Gesundheit. Und ich denke, das kann sich ja auch auf jeden Fall positiv auswirken, wenn ich früher ein bisschen mehr reflektiere, wie geht's mir eigentlich und ja, wenn es mir nicht gut geht, dann eben auch früher die Schlüsse daraus ziehe und mir vielleicht Hilfe suche, vielleicht zum Therapeuten gehe und damit dann vielleicht auch verhindern kann, dass es ganz schlimm wird oder ja, auch dafür sorgen kann, dass es mir eben schneller wieder besser geht.
Ja, ich finde das eigentlich auch richtig gut, dass junge Leute bewusster mit dem Thema umgehen und ich sehe da ehrlich gesagt auch nur Positives für uns alle drin. Aber das war's dann auch schon für diese Folge. Wir sind für heute am Ende angelangt. Beim nächsten Mal beschäftigen wir uns dann mit dem Thema Politik, was ja auch heute schon angeklungen ist. Dann geht's um das Klischee, ob die Gen Z wirklich so linksgrün ist, wie immer behauptet wird.
Genau, und wenn euch die Folge heute gefallen hat, dann folgt uns doch gerne auf Spotify oder wo auch immer es Podcasts gibt. Und schaut auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Einfach Südkurier auf Instagram, TikTok oder Facebook suchen und da findet ihr dann auch alle weiteren Informationen zu unserem Podcast Generation Fragezeichen.
Ja, wir bedanken uns an der Stelle auch nochmal bei den Autoren dieser Folge, Lisa Sperlich und Rasmus Peters. Und wir freuen uns, wenn ihr dann auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss!
Tschüss!